insbesondere wenn man halt nicht da ist, merkt man eigentlich, was für ein krasses Privileg es ist, da zu sein. Ey, krass, ich sehe hier gerade einfach super teure Setups.
Würdest du auch sagen, da geht so eine Schere auf, einfach weil man inzwischen damit so eine große Reichweite erzielen kann?
Ja, also insgesamt wird der Sport halt populärer und auch deutlich professioneller. Also das fand ich auch krass, das so zu sehen. Schlussendlich ist Instagram die Plattform, bei der ich in Kontakt mit den Menschen bin, was halt irgendwie natürlich, wie du schon sagst, irgendwie was deine Vor- und Nachteile bringt. Also eigentlich habe ich schon auch in mir das Bedürfnis nach irgendwie Weiterbildung im intellektuellen Sinne. Ich bin eigentlich so viel mehr als nur eine Fahrradfahrerin und einfach eine Reisende.
Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 3. Februar-Ausgabe 2026. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich bin der, der sich irgendwann mal in dem Bann einer einzelnen Flachspeiche und von Kettenblättern aus Lokomotivbodenblechen hat ziehen lassen. Und durch die vergangene Aufzeichnung mit Christian Bollert ist mir bewusst geworden, dass ich immer noch in diesem Bann stehe. Ich denke ab und zu darüber nach, was ich hier eigentlich für einen lustigen Beruf ausübe. Und mein aktueller Stand ist, ich bin Fahrradgeschichtensammler. Und glücklicherweise muss ich das nicht nur als Hobby machen. Darum könnt ihr an meiner Geschichtensammlerei teilhaben und die Geschichte dieser DDR-Technik, die aus heutiger Sicht unter ganz eigenen, geheimnisvollen, entbehrungsreichen und manchmal durchaus gefährlichen Bedingungen entstanden ist, die funktioniert offensichtlich nicht nur für mich, sondern diese Geschichte finden auch viele von euch sehr interessant. Das hat jedenfalls das Feedback auf die letzte Ausgabe ergeben und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut, denn ich sehe es natürlich als meine Aufgabe an, diese Fahrradgeschichten hier im Antritt so hörbar zu machen, dass sie auch für euch funktionieren und dass euer Hunger nach guten Fahrradgeschichten hier ausreichend gestillt wird. Glücklicherweise funktioniert das hier ab und zu, das habe ich wieder mal gemerkt und darum sage ich danke fürs Feedback und ich habe mich auch gleich daran gemacht, noch mehr dieser speziellen Technikthemen einzufangen. In den kommenden Monaten passiert da hoffentlich was in diesem Podcast und dann lernen wir auch wieder dazu. So wie es auch diesmal passiert ist, denn Christian und ich haben Nordhausen und das Strikebike in unserer Sachsen-Anhalt-Ausschweifung einfach mal ins falsche Bundesland gesetzt. Wie konnte das eigentlich passieren? Nordhausen liegt natürlich in Thüringen. Ich danke für den Hinweis und für die Korrektur. Wir haben einfach ein sehr waches und sympathisches Publikum und bevor ich euch mitnehme zur neuen Fahrradgeschichte dieser Woche, möchte ich wieder neue Mitglieder in unserem Peloton begrüßen. Kurz gesagt sind das die Leute, die möglich machen, dass ich hier Geschichten hörbar machen kann. Sie unterstützen uns über Apple Podcasts oder auf Steady mit dem Gegenwert von einem oder zwei Getränken im Monat und das ist gut und wirklich wichtig für uns. Darum sage ich hier ganz vielen Dank an Felix, Gerhard, Hansi, Finn, René, Chris und Jan. Ihr seid spitze und wenn uns noch jemand unterstützen kann und mag, in den Shownotes ist der Link zu Steady. Schaut dort gern mal vorbei. Jetzt geht's aber gleich los mit der aktuellen Ausgabe und ich habe mich dafür wieder bei Carlotta Schumacher gemeldet. Ich habe schon im Oktober 2025 mit Carlotta gesprochen, die auf einer großen Reise nach Osten unterwegs ist und ich habe ihr geschrieben, weil sie diesmal nicht selbst beim Atlas Mountain Race am Start gestanden hat, sondern sie hat so wie die meisten anderen auch aus der Ferne zugeschaut. Darüber hat Carlotta auf Instagram geschrieben und das hat mich neugierig gemacht auf ihre Gedanken, denn ich vermute, ihr kennt das auch, Bilder von Events sehen, bei denen man gern dabei wäre, auf einer Plattform, auf der ganz viele Menschen ganz viele Bilder von ganz vielen Events teilen. Mehr dazu und einige andere Dinge gibt's im Gespräch, das wir wieder unter besonderen Bedingungen aufgezeichnet haben. Wir haben es auch diesmal geschafft und hier ist der Beweis.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Carlotta Schumacher ist unterwegs. 2025 ist sie auf eine große Reise aufgebrochen und von Deutschland erst nach Marokko gefahren, um dort beim Atlas Mountain Race anzutreten. Dann hat sich Carlotta nach Osten gewandt und ist über Südeuropa zum Hellenic Mountain Race nach Griechenland getourt, dann immer weiter nach Osten zum Silk Road Mountain Race in Kirgisistan und eigentlich ist ihr Ziel gewesen, ihre Freundin Vanessa in Hongkong zu treffen. Dort ist sie auch mit dem Rad hingefahren und wie es aussieht, hat das auch alles geklappt. Doch Carlotta hat dann immer noch nicht genug gehabt vom Radreisen. Gerade ist sie nämlich in Taiwan und ich kann nach unserem Gespräch im Oktober 2025 wieder mit ihr sprechen. Mich interessiert, was inzwischen so passiert ist und mich interessieren auch ein paar ihrer Gedanken zum Atlas Mountain Race, über die sie geschrieben hat. Ich erreiche Carlotta in Taiwan. Wir haben das mit der Zeitverschiebung hinbekommen und die Technik hat uns zwar diesmal auch wieder herausgefordert, aber wir haben es geschafft und deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo nach Taiwan. Hallo Carlotta.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, ich freue mich.
Carlotta, wo bist du gerade genau?
Ich bin jetzt gerade hier in einem Hostel in Taipei. Also ich war jetzt schon die letzten 3-4 Wochen auf Taiwan unterwegs, bin einmal um Taiwan quasi gefahren und bin jetzt quasi eigentlich auf dem Sprung wieder zurück nach China und warte jetzt hier noch ein paar Tage und dann geht es wahrscheinlich so in 2-3 Tagen mit der Fähre zurück nach China.
Und in Taiwan machst du so ein bisschen Rundreise oder was passiert da so?
Genau, also ich bin im Prinzip einmal um die Insel gefahren, war größtenteils an der Ostküste, weil es da landschaftlich ein bisschen schöner ist. Also man muss sich Taiwan so vorstellen, die Westküste ist sehr städtisch, in der Mitte gibt es ganz viele Berge und die Ostküste ist Steilküste und es ist wunderschön da. Und ich habe meinen Fokus eben auf die Ostküste dann gesetzt und war dann, also weil ich im Prinzip lieber in der Natur unterwegs bin als in diesen städtischen Gegenden und es war sehr schön.
Ja, wir haben im Oktober gesprochen und da warst du in China und warst auf dem Weg zu Vanessa in Hongkong. Was hast du in China noch erlebt? Wie ist Radfahren in China gewesen für dich?
Oh, also das war schon nochmal eine wilde Reise. Ich bin dann von Chengdu. Da war ich gerade, als wir gesprochen hatten, bin ich dann mit dem Fahrrad weiter nach Süden gefahren, nach Kunming. Also so grob 1000 Kilometer einfach nach Süden. Und von dort aus bin ich einmal mit dem Zug zur vietnamesischen Grenze, weil man quasi 30 Tage ohne Visum in China sich mit einem deutschen Pass also einfach sein kann. Und dann bin ich für 30 Minuten nach Vietnam eingereist und dann wieder zurück. Dann hatte ich wieder 30 Tage. Also Kunming ist so in Südwestchina. Es ist sehr nah an Vietnam, Thailand, Laos, also so die Ecke. Genau, dann bin ich zurück nach Kunming mit dem Zug, also quasi in einem Tag hin und zurück. Und war dann einen Monat lang in Yunnan. Das ist quasi so die Region dort, die ist sehr für ihren Tee bekannt und auch wunderschön. Und habe spontan bei einem Etappenrennen mitgemacht, dem Yunnan Grand Fondo. Also quasi so ein Rennrad-Event. Und ich hatte zum Glück ein paar Kontakte und jemand hat mir dann auch spontan ein Gravelbike ausgeliehen mit einem Rennrad-Laufradsatz. Und mit dem bin ich dann spontan dieses Etappenrennen im November mitgefahren. Und Ende November bin ich dann zur Grenze von Laos gefahren, um wieder über die Grenze zu fahren, um wieder 30 Tage zu bekommen. Und dann habe ich spontan eine Familie getroffen, die auch aus Deutschland kommt und meine Großeltern schon in Südamerika getroffen haben. Also die waren da mit ihrem Camper unterwegs und mir fiel der Camper so auf, weil er so gelb mit schwarzen Streifen, also quasi so eine Tigerente war. Und dann habe ich gesehen, das Kennzeichen ist ja deutsch. Und dann habe ich die kurz nachher angesprochen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ich sogar schon mit denen in Kontakt war. Also wir hatten schon quasi, als ich in Kirgisistan war, hatte ich mit denen schon über WhatsApp geschrieben, weil meine Großeltern eben diesen Kontakt hatten. Und der Kontakt ist ja dann irgendwie ein bisschen verloren gegangen und es hat dann in Kirgisistan nicht gepasst. Und dann habe ich sie wirklich ganz spontan, ohne dass ich es geplant hatte, an der Grenze wieder getroffen. Und die haben mich dann kurzerhand mit dem Auto nach Hongkong gebracht. Also wir sind dann 10 Tage lang gereist. Das war irgendwie auch mal nett, so ein bisschen Pauschalurlaub quasi zu machen. Also sich um nichts zu kümmern. Fahrrad war auf dem Dach von dem Camper und dann bin ich innerhalb von 10 Tagen dann eben nach Hongkong gefahren und habe unterwegs dann noch ein paar Wanderungen gemacht, bisschen die Gegend gesehen und es war total nett, eben auch mal wieder mit deutschen Menschen unterwegs zu sein. Und genau, dann war ich in Hongkong, war dann eine Zeit lang und habe mich da mit der deutschen Botschaft getroffen. Und die meinten so, ja, ey, du musst unbedingt nach Taiwan. Das ist so schön da. Und ich hatte es gar nicht geplant, bin dann aber schlussendlich Ende Dezember einfach an der chinesischen, also von Hongkong aus, an der chinesischen Küste Richtung Osten gefahren, nach Fuzhou, also es ist quasi Hälfte von der Strecke zwischen Hongkong und Shanghai. Und von dort aus bin ich dann quasi auf eine kleine Insel, von der Insel dann hier auf Taiwan, weil es nur so irgendwie eine Fährverbindung gibt.
Da sind eine ganze Menge Sachen drin, die wahrscheinlich schon für mehrere Geschichten reichen. Was mich besonders interessiert, ist das, was du erwähnt hast mit diesem Gran Fondo, mit diesem Rennen. Denn ich habe so gemerkt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung davon, wie Radfahren in China stattfindet. Ich habe so alte Bilder im Kopf, ne? So früher so das Land der vielen Fahrräder. Inzwischen ist das so überschrieben mit so ja Massenmotorisierung, viel PKWs, all sowas, Hochgeschwindigkeitsverkehr, irgendwas. Ich weiß gar nicht, welche Rolle das Fahrrad spielt. Du sagst, es ist so ein Mehrtages-Gran Fondo gewesen.
Genau. Also an sich gab es 5 Etappen und zusammengerechnet waren das 650 Kilometer und ich glaube irgendwie so 20.000 Höhenmeter oder so, eben verteilt auf 5 Etappen und 5 Tage und dazwischen immer einen Pausentag und jede Etappe hat in einer unterschiedlichen Stadt stattgefunden. Also man ist in einer Stadt gestartet, ist eine Etappe gefahren. Der nächste Tag war Pausetag. Wir sind in Busse umgestiegen, Fahrräder wurden eingepackt, sind dann in die nächste Stadt gefahren und am nächsten Tag gab es dann dort quasi die nächste Etappe. Und so, das war eigentlich ganz cool für mich, weil ich dann 5 verschiedene Städte gesehen habe und an sich fand ich es halt irgendwie, also war auch eine komplett andere Erfahrung, weil es halt natürlich auf einmal bin ich mit einem Rennrad unterwegs, oder also jetzt Gravelbike, aber eher Rennrad. Und man hat schon gemerkt, die Stimmung ist eine ganz andere. Also dieses ganze Event hat sich eher wie so ein Marketing-Move angefühlt, weil verschiedene Brands, insbesondere Specialized, Pinarello, Trek und alles so diese High-End-Fahrräder, die sauteuer sind. Und dann alle fahren irgendwie in einem schicken Rennanzug da und sehen eher schneller aus, als sie tatsächlich sind. Also es war schon für mich auch eine neue Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Zeit sehr genossen, weil es natürlich auch für mich echt ein Luxus war, jede Nacht im Hotel zu übernachten. Ich habe zusammen mit einer Zimmernachbarin gewohnt und konnte dann auch mit ihr einen Kontakt schließen. Und es war nett dann auch eben, also sie konnte auch gutes Englisch und ich habe mich dann mit ihr angefreundet und ich habe mich sehr gefreut über den Austausch. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen. Ich bin dankbar für die Erfahrung, aber allein, also ich bin zum Beispiel dazu Registrierung und da waren halt so viele Stände, wo man halt Produkte quasi in Anführungsstrichen for free bekommt. Und dann gibt es zum Beispiel so Systeme, dass man da hinkommt, ein Foto mit den Produkten macht und die auf einer App hochlädt und der Marke eine gute Bewertung da lässt und dann dieses Produkt in Anführungsstrichen kostenlos bekommt. Also im Prinzip hat man ja quasi so dafür gezahlt. Aber das war auch ein ganz neues, also im Sinne von Marketing, ganz neu für mich. Und weiß ich auch noch nicht so. Also es war auch sehr, ich habe auch so eine Goodie-Bag bekommen. Da war halt alles drin, von irgendwie so einer großen Tasche bis hin zu Hausschuhen. Und also es war ziemlich überflüssig, was man da alles so bekommen hat. After Sun hat man auch zum Beispiel in dieser Goodie-Bag bekommen. Genau, also es war ein bisschen, hatte nicht so viel mit Fahrradfahren zu tun.
Ja, du hast gesagt, teure Räder, teure, schicke Klamotten und man sieht schneller aus, als man eigentlich ist. Das klingt so danach, als wäre das auch, also zumindest Rennradfahren, sehr trendy und als gäbe es da einiges an Geld zu verdienen, ne? Vor Ort wahrscheinlich.
Ja, also ich meine, da gab es auch große Sponsoren, zum Beispiel, es ist sogar Peter Sagan wurde eingeflogen, war dann vor Ort und also wurde großer Hehl, dann das Specialized Ethos wurde dann da vorgestellt. Ja, absolut. Also man hat das Gefühl, die Leute geben einfach gern ihr Geld aus und haben da so ihr Hobby, wo sie einfach gern ihr Geld ausgeben und es war schon krass, wenn man einfach durch diese Stadt gefahren ist und überall sieht man einfach diese super teuren Fahrräder und natürlich nichts ist angeschlossen, weil alles super sicher ist. Und gerade so dieser Kontrast, wenn ich so aus der ländlichen Region komme, wo die Leute halt irgendwie kaum was haben, dann kommt man so zack, dieser Gran Fondo und alle haben eben diese so High-End-Fahrräder. Das war, es wirkte schon sehr elitär.
Ja.
Und ich wurde manchmal so ein bisschen komisch angeschaut mit meinem Gravelbike.
Ja, und klingt nach einem ziemlich großen Stadt-Land-Gegensatz, den du da beschreibst.
Ja, also die Städte, wo wir jetzt unterwegs waren, waren jetzt nicht so mega groß, aber es waren halt internationale Menschen dort unterwegs. Also viele Leute sind eben aus Peking, aus Shanghai, auch international aus Malaysia, Thailand. Also es war schon ein sehr großes Event. Ich glaube, es ist mit einer der größten Events von China. Es waren ein paar tausend Teilnehmer.
Als wir das letzte Mal gesprochen haben im Oktober, hast du erzählt, dass Vanessa in Hongkong, dass das dein Ziel ist, das Ziel dieser Reise, und dass du dann mal schauen wirst, wie es weitergeht. Nun bist du bis nach Hongkong gekommen, hast Vanessa getroffen. Wie war das? Wie ist das, wenn man so lange mit so einem Ziel unterwegs ist und dann ist man da? Wie ist das für dich gewesen?
Also in erster Linie war es jetzt so, hat sich das für mich jetzt nicht so für so ein finales Ziel angefühlt, weil ich schon davor hatte, okay, nächstes Ziel ist, ich bin ja quasi in Deutschland losgefahren. Allererstes Ziel vor einem Jahr war erstmal Marokko. Und so habe ich mit meiner Reise so quasi Stück für Stück aufgebaut und hatte immer diese Zwischenziele. Und klar war mir jetzt davor, also war mir nicht bewusst, wie es von Hongkong aus weitergeht. Aber mir ist dann schon auch schnell in den Sinn gekommen, weil ich eigentlich schon, bevor ich nach Hongkong wollte, auch ein bisschen Zeit in Vietnam verbringen wollte. Und das kam aber dann durch den Grand Fondo zu kurz. Und da hatte ich mir schon gedacht, okay, die Reise ist hier nicht zu Ende. Aber klar, es ist irgendwie bis zu einem gewissen Grad komisch, weil ich halt einfach an sich keinen Plan hatte. Für mich gibt es halt eine ungewisse Sicherheit, zu wissen, wo ich langfahre. Also einfach eine Route zu haben, eine Idee zu haben, eine grobe. Und die hatte ich halt nicht mehr. Und ja, und ich wusste dann auch erst nicht, wie lange ich dann in Hongkong bleiben sollte. Und es war mental für mich auch keine einfache Zeit, weil ich habe versucht dann irgendwie, ich dachte mir so, ich bleibe jetzt eine gewisse Zeit, habe versucht, also so, keine Ahnung, so wenige Wochen, habe mir dann überlegt, irgendwo ein Volunteering zu machen oder irgendwie zu unterstützen, habe den Kontakt zur deutschen Schule gesucht, hatte auch ein Treffen mit der Botschaft, aber hatte quasi insgesamt nicht so viel zu tun an sich, da vielleicht mal einkaufen. Aber ich bin dann da und habe nicht wirklich viel zu tun und war dann auch viel zu viel Zeit online unterwegs. Und hatte quasi einfach keine Mission mehr, kein Ziel mehr. Und das hat mich schon irgendwie so mental auch so ein bisschen, ja, ich hätte einfach schneller gehen sollen. Weil ich glaube, so wenn man so eine längere Zeit in einer so großen Stadt ist, wo es einfach nicht so viele, für mich nicht so viel zu tun gibt, weil ich halt auch einfach, ich hatte klar Vanessa und ich habe die Zeit mit ihr sehr genossen. Und gleichzeitig war es aber dann doch einfach eine andere, sie lebt einfach, hat einfach eine andere Lebensweise. Und ja, also insgesamt die Stimmung in Hongkong ist einfach so ein bisschen sehr, es ist eine Stadt, da geht viel vor sich, aber man hat schon so ein bisschen so diesen Leistungsgedanken gespürt. Und ich habe mich dann zwischendurch echt so, weiß nicht, total fehl am Platz und total dumm gefühlt, als ich irgendwie so viele Plakaten von irgendwelchen Universitäten und dann hier, ah, der CEO, guck mal, das hier, das ist Steve. Also das war so ein Plakat, das hat dann so gezeigt, ah, das hier, das ist Steve, er ist CEO und Startup-Gründer und CEO von dem und dem Unternehmen. Und dann bin ich nur noch hin und dann war ich so, ja, hallo, ich bin Carlotta und ich habe keinen Plan von dem, was ich hier mache. Und ich, momentan war aber dann noch bis Weihnachten irgendwie da zu sein, weil ich auch irgendwie das Bedürfnis hatte, irgendwo dazuzugehören an Weihnachten. Weil normal, ich habe die letzten Jahre immer Weihnachten mit meiner Familie verbracht. Und da habe ich realisiert, okay, was das überhaupt bedeutet. Also einfach auch so viele kleine Dinge. Zum Beispiel irgendwie so, ich konnte keine Plätzchen backen, weil es keinen Backofen da in der Wohnung gab. Und dann die Weihnachtsstimmung war einfach gar nicht vorhanden. Es war viel zu warm. Es war über 20 Grad. Ich will gar nicht meckern, dass es so warm war, aber es war einfach gar keine Weihnachtsstimmung. Und das hat sich alles irgendwie total komisch angefühlt. Und ich hatte da schon auch so ein bisschen, also das Bedürfnis irgendwie nach Hause zu fahren. Aber für mich war schon auch klar, ich will jetzt hier erstmal nochmal weiter, bevor ich jetzt zurück nach Hause gehe.
Ja, das ist interessant, ne? Also so von außen, wie sich das so ändern kann, weil, also in unserem letzten Gespräch und auch viel, was ich von dir sehe, ne, da bist du sehr gut gelaunt und bist so in diesen Momenten drin und erlebst da diese neuen Sachen. Finde ich aber interessant, dass du auch darüber sprichst, dass man sich so total niedergeschlagen fühlt und klingt für mich halt einfach so ein bisschen überfordert. So, dann ist da Steve auf dem Plakat und jetzt. So, klingt so ein bisschen nach Be Like Steve. Und man weiß aber, man ist auch nicht so wie Steve. Finde ich interessant, dass du auch darüber sprichst.
Ja, also ich meine, ist natürlich auch part of the game. Es gibt Ups und Downs und also ich hatte halt wirklich einfach auch kaum soziale Kontakte. Vanessa hat einfach gearbeitet. Und dann sitze ich da den ganzen Tag und klar kann ich jetzt irgendwie in ein Museum gehen oder sonst irgendwas, aber mir hat einfach auch die Motivation gefehlt. Also mein Schlafrhythmus hat sich sehr negativ entwickelt. Ich bin spät ins Bett gegangen, beziehungsweise konnte da abends nicht schlafen, war dann einfach wieder am Handy und habe dementsprechend dann irgendwie tagsüber bis um 12, 1 Uhr geschlafen, bin dann morgens, also mittags eigentlich aufgewacht und war dann eigentlich schon, oh, ich habe jetzt so super lang geschlafen. Oh, also gefühlt ist der Tag jetzt auch schon wieder gegessen. Und habe mich dann natürlich über die kleinen Highlights gefreut. Ich habe mich dann mit der Botschaft getroffen und es war irgendwie auch nett. Aber ich hatte einfach auch, also ich habe komplett meine Motivation auch verloren. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich dann schlussendlich wieder losgefahren bin, es hat mir so viel Energie und so viel Freude auch gegeben, einfach wieder loszukommen. Und ich habe alles nochmal viel anders. Also es ist, ich glaube, es ist super wichtig, einfach auch diese Momente zu haben, um einfach die Dinge wieder wertzuschätzen, wenn sie da sind.
Ja, finde ich nachvollziehbar. Ich habe dir geschrieben, weil du Anfang Februar auf Instagram geschrieben hast über die Ultracycling-Bubble und FOMO, also Fear of Missing Out. Anlass ist das Atlas Mountain Race gewesen, das jetzt gerade stattgefunden hat in Marokko, bei dem du ja im letzten Jahr schon angetreten warst. Was hat dich da bewegt? Worüber hast du da geschrieben?
Also der Impuls war bei mir, ich verfolge natürlich das Atlas Mountain Race, weil ich halt total in der Bubble drin bin. Ich kenne viele Leute, die da mitgefahren sind und dementsprechend war mein Instagram-Algorithmus halt auch so getrimmt, dass mir ein Setup nach dem anderen vorgeschlagen wurde. Und ich bin halt da durchgescrollt und habe halt irgendwie einfach irgendwie, war ich so, oh, das sieht ganz schön krass aus. Okay, und der hat das und das Fully und der hat das und das Fahrrad und die Taschen und weiß nicht, da habe ich halt schon irgendwie realisiert, okay, ey, krass, ich sehe hier gerade einfach super teure Setups. Und wenn ich halt daran zurückdenke, mit welchem Fahrrad ich da gefahren bin, ich bin halt irgendwie mit einem Gravelbike ohne Federung gefahren, mit selbstgemachten Taschen. Und das geht auch, aber ich fand es einfach nur so krass, dass jeder so dieses perfekte Setup irgendwie hat und auch präsentiert. Und habe einfach für mich realisiert, dass es halt schon irgendwie, ich glaube, wenn man das halt von außen halt sieht und das selber jetzt vielleicht, genau, dass es halt schon sehr abschreckend sein kann, solche Dinge zum Beispiel nicht zu tun oder halt irgendwie sagt, ja, Atlas Mountain Race ist halt irgendwie so ein sehr elitäres Rennen, weil halt eben die Setups jetzt nicht so, klar gibt's natürlich hier und da mal ein etwas etwas kreatives Setup, aber also insbesondere von dem, was ich über Instagram gesehen habe, ist es halt schon einfach sehr, also sehr teuer und sehr, also dieser Sport wirkte auf mich sehr exklusiv. Also klar, keine Frage, man muss halt erstmal nach Marokko kommen, dann braucht man da Unterkunft, Essen, vor allem jetzt einfach die ganze Ausrüstung kostet einfach eine super, super viel Geld. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch so das Bedürfnis, okay, gefühlt trifft sich ja jetzt gerade die Welt, so viele von meinen Freunden sind da, ich will da jetzt auch sein. Und ich hatte fast schon so den Impuls, dass ich mich ein bisschen gefreut habe, als die erste Nacht so schlecht war, als es da so geregnet hat, wo ich so, okay, ich will jetzt doch nicht da sein. Ich bin gerade ganz dankbar, hier zu sein. Ja, aber Marokko war halt schon einfach auch echt, das war schon ein ganz schönes Highlight, als ich 2025 eben, also jetzt quasi vor einem Jahr da war. Und ja, genau, insbesondere wenn man halt nicht da ist, merkt man eigentlich, was für ein krasses Privileg es ist, da zu sein.
Und ist das jetzt für dich einfach nur so eine Feststellung? Ne? Also du hast geschrieben, ich kann es mal hier vorlesen, hast du mir rausgeschrieben. However, watching the event makes me realize once again that this sport is super cool, but also incredibly exclusive. Also sehr exklusiv. Man könnte es vielleicht auch mit ausschließend übersetzen. Ist es einfach nur eine Feststellung von dir oder würdest du sagen, das ist auch ein Problem?
Also ich würde es schon auch als Problem bezeichnen. Also ich fand es zum Beispiel super schade. Ich war in Kirgisistan unterwegs und also ich bin ja war ja beim Silk Road Mountain Race und da ist mir halt schon vor Ort irgendwie klar geworden, okay, also es gab ein paar jüngere Leute, aber zum Beispiel jetzt insbesondere im Vergleich zum Atlas Mountain Race und zum Hellenic Mountain Race gab es zum Beispiel dort halt größtenteils einfach so dieses Standardpublikum von, ich will jetzt nicht gemein klingen, aber so Männer, die halt so im Alter von meinem Papa so in ihrer Midlife-Crisis sind und dann irgendwie da hinfliegen und sich so denken, so, boah, geil, ich mache jetzt mal Silk Road Mountain Race. So. Und ja, ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass es dann halt zum Beispiel irgendwie junge Leute das dann irgendwie weniger machen und dass dann der Sport, also ja, ich finde halt generell, Sport sollte nicht exklusiv sein. Und klar kann man jetzt sagen, okay, ich meine, bestimmte Reisen, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Marokko oder so reisen würde, wäre es ja auch eine exklusive Sache. Ja, es ist halt irgendwie auch ein schwieriges Thema, weil klar kann man jetzt einfach sagen, ja, es ist, man kann das Ganze auch einfach super low budget machen und einfach vor Ort vor die Tür gehen. Es gibt so super viele lokale Events, die auch sehr, sehr günstig sind. Und gleichzeitig ist aber dann schon einfach so dieses Gefühl, was einfach aufkommt, wenn man, weil diese Rennen, also zum Beispiel, insbesondere zum Beispiel das Atlas Mountain Race halt medial sehr stark vertreten ist und dadurch halt auf Social Media sehr präsent ist, dass es halt, glaube ich, schon einen Impact auf Leute hat, die eben da nicht so viel Geld haben und vielleicht auch einfach so von wegen so diese Message, diese Nachricht vermitteln, ja, hier, das ist uns und du gehörst nicht dazu.
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was so, ne, also hat mir diese Frage auch gestellt, ist das ein Problem oder ist das vielleicht einfach so, gehört das vielleicht einfach dazu bei solchen Events, auch dass sie dann so groß wären? Und ich bin für mich so auf die Frage gekommen, naja, vielleicht passen ja die transportierten Bilder, die man von diesen Rennen sieht und die rausgeschickt werden, nicht so ganz zu diesem Aspekt. Ne? Also vielleicht ist da so ein bisschen so eine Spannung, so eine Schieflage dadurch drin, dass man diese tollen Bilder sieht von diesen Landschaften, diese Berichte von diesen wahnsinnigen sportlichen, körperlichen Herausforderungen und dieser andere Teil, über den du dann geschrieben hast, eben dieses, was braucht es eigentlich alles, um dort überhaupt erstmal hinzukommen, um dort anzutreten, um dort vielleicht auch vorne mitzufahren, dass das einfach nicht so oft thematisiert wird. Könnte das sein, dass das mit so dazu beiträgt, dass man da so, wie sagt man, ein Störgefühl hat?
Ja, ich glaube, du triffst es schon ganz gut auf den Punkt. Also ich habe zum Beispiel, ja, wie du schon sagst, also es muss ja nicht unbedingt exklusiv sein. Ich bin ja auch quasi low budget. Ich habe ja kaum Geld ausgegeben auf meiner Hinfahrt, weil ich habe nochmal das Privileg, ich habe super viel Zeit und ja, ich bin ja quasi mit dem Fahrrad dorthin gefahren, ich habe mir den Flug gespart, was ich hatte war eben die Renngebühr, aber es war jetzt auch überschaubar und also es war schon teuer, keine Frage, aber ich bin zum Beispiel mit dem Gravelbike gefahren und ich finde es halt ganz wichtig, dass man halt irgendwie zeigt, okay, hey, ich bin mit dem Gravelbike gefahren und ich habe zum Beispiel jetzt Fritz Meinecke habe ich da eben auch bei seinem Atlas Mountain Race verfolgt und der ist zum Beispiel mit einem Full Suspension, also perfektes Setup gefahren und er selber hat das Rennen als Folter zusammengefasst, was ich halt auch irgendwie krass fand, weil ich persönlich bin, wie gesagt, mit einem Gravelbike gefahren und ich habe halt geschaut, dass ich meinen Luftdruck irgendwie anpasse und bin sehr viel halt relativ aufrecht mit meinen Händen auf meinen Aufliegern, also nicht mit den Ellbogen quasi auf dem Aufliegern, sondern mit den Händen auf dem Aufliegern gefahren. Und bin dann halt diese Abfahrten nicht runtergebrettert, sondern einfach sehr langsam runtergedödelt. Und es hat ziemlich gut funktioniert. Und ich hatte zum Beispiel auch keine tauben Hände, als ich im Ziel ankam. Oder dieses, also ich konnte es gar nicht nachvollziehen, was er zum Beispiel jetzt da gesagt hatte, von wegen, dass man so komplett durchgerüttelt wird. Klar, es ist ein bisschen rougher als jetzt irgendwie einfach Straße fahren. Aber das fand ich auch interessant, dass jetzt das nicht unbedingt heißt teurer, also Full Suspension Mountainbike und so weiter, gleich besser, sondern also, dass das quasi automatisch heißt, okay, Gravelbike kann man schon machen, aber würde ich nicht empfehlen. Und ich persönlich würde es auch nicht empfehlen, aber hat für mich auch gut geklappt und ich bin total dankbar, dass ich es so gemacht habe.
Das, was du geschrieben hast, hat bei mir auch angestoßen, dass ich mir die Frage gestellt habe, haben wir da vielleicht einfach in dieser Ultraszene so eine, naja, ich sag mal, eine aufgehende Schere, also dass sich so die Pole der Menschen, die dort teilnehmen an solchen Events, dass die sich vielleicht weiter voneinander entfernen, dass diese Schere aufgeht, weil wir haben ja teilweise Leute, darüber schreibst du auch, die gesponsert werden, die medial eine große Reichweite haben, so jemand wie Fritz Meinecke. Und dann haben wir eben Leute, die einfach so für sich antreten. Und natürlich, je mehr dort Reichweite zu erzielen ist und es auch für Firmen interessant wird, dort Leute zu unterstützen, umso breiter ist ja eigentlich dieser Hintergrund, mit dem man da antreten kann, oder? Also würdest du auch sagen, da geht so eine Schere auf, einfach weil man inzwischen damit so eine große Reichweite erzielen kann?
Ja, also insgesamt wird der Sport halt populärer und auch deutlich professioneller. Also das fand ich auch krass, das so zu sehen. Also jetzt zum Beispiel Factor, die haben jetzt ein ganzes Racing-Team Also die haben jetzt quasi verschiedene Athleten, die sie über das ganze Jahr komplett unterstützen. Und da gibt es jetzt verschiedene Menschen, also verschiedene Athleten, die jetzt quasi davon leben können, die jetzt Vollzeit professioneller Ultracyclist oder Ultracyclistin sind und das quasi wirklich ihr Job ist. Und das bringt natürlich verschiedene Seiten. Also zum einen gibt es natürlich Leuten eine Chance, die jetzt sehr fit sind und vielleicht sich darauf Lust hätten, aber finanziell sich sowas nicht leisten könnten, dass die dann eben Unterstützung von Marken bekommen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es halt immer auch diese Leute gibt, die eben so das Abenteuer an sich suchen und die Rennen nicht kompetitiv fahren.
Ich rede auch mit dir darüber, weil ich für mich an solchen Stellen, die wir jetzt hier so umreißen, mir nicht so ganz sicher bin, wie ich das bewerten soll. Ne? Weil auf der einen Seite sagst du, es ist sehr exklusiv geworden, es schließt Leute aus, darüber könnten wir auch noch sprechen, wen das ausschließt. Auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, es ist ja auch erstmal gut für so eine Art Sport, für so eine tolle, wunderbare Art Rad zu fahren, die vor wenigen Jahren noch nicht so viel Beachtung hatte. Wenn sie diese Beachtung bekommt, damit wird meistens sowas wie die Technik besser, die Räder werden ausgefuchster, die Gepäcksysteme, alles, was damit so zusammenhängt. Deswegen bin ich mir da immer nicht so ganz sicher, wie ich das bewerten soll. Lass uns noch mal kurz auf diese Exklusivität schauen. Also wer wird ausgeschlossen oder nicht aktiv, ne? Nicht, weil sich das jemand vornimmt, ist klar. Und allen Leuten, die da mitfahren, denen ist ganz viel Spaß und sowas zu wünschen. Aber so wie es letzten Endes dann stattfindet, wenn du sagst exklusiv, Leute können nicht teilnehmen, an wen denkst du da?
Also irgendwie, ich habe das auf Instagram gesehen und ich dachte mir, okay, das ist jetzt irgendwie mega schade. Also irgendwie, ich sehe nur diese super teuren Fahrräder und es gibt sicherlich Menschen, die eben nicht so die finanzielle Möglichkeit dazu haben. Und daraufhin war dann mein Impuls, okay, ich will jetzt irgendwie irgendwas verändern und ich will aktiv nicht nur das sagen, okay, ich empfinde das als so, sondern ich will auch irgendwie aktiv nach einer Lösung suchen. Und habe darauf eigentlich auch relativ viele Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie sich da total wiedersehen. Und beispielsweise haben mir dann Leute geschrieben, die sich für bestimmte Rennen anmelden wollten, aber da einfach nicht das Equipment haben. Also sind es, glaube ich, generell eher jüngere Leute. Und es waren jetzt größtenteils Frauen, die sich bei mir gemeldet haben. Ja, also ja, prinzipiell einfach Leute, die einfach nicht so das Budget für sowas haben. Und ja, und dann ist halt man, entweder ist man halt ein guter Athlet und hat dann diese Sponsoren und kann sich das dann so leisten, oder man hat halt diesen finanziellen Hintergrund und kann sich es halt dadurch leisten. Und ich finde, also für meinen Teil würde ich mir halt wünschen, dass ich mir jetzt irgendwie, also, oder dass ich einfach meine Reichweite nutze, um da Verbindungen zu schaffen, weil ich glaube, generell gibt es dieses Equipment, ist ja schon irgendwie da. Also ich würde es halt gerne für Marken attraktiver machen, Leute zu unterstützen, die halt eben auch eine Geschichte zu erzählen haben, aber vielleicht einfach so die Geschichte zu erzählen haben, sie haben jetzt gerade mit dem Radfahren angefangen und würden total gerne jetzt hier weitermachen, aber können sich jetzt nicht entsprechend diese Ausrüstung leisten. Und ich meine, schlussendlich am Ende des Tages geht es bei Marketing oder was quasi und Partner, also Sponsorings oder Unterstützung von Marken attraktiv macht, sind schlussendlich Geschichten. Und ja, ich finde, man kann einfach dann diese Geschichten von eben jeglichen Menschen erzählen und nicht nur diese Geschichte von wegen Erfolg, ich habe gewonnen, oder die Geschichte von wegen, gut, also oder man zahlt halt selber, wenn man es kann, sondern einfach auch diese Geschichte von wegen so, hey, ich komme jetzt von hier und hier her und ich habe das und das Budget. Und ich habe es jetzt auch geschafft. Und ich fände es cool, wenn wir das mehr in machen oder wir es einfach generell so gestalten können, dass es einfach cool ist, auch dass vielleicht die Leute, die da ein bisschen wohlhabender sind, einfach auch unterstützen. In der Hinsicht, dass man Material teilt, dass man irgendwie, dass es nicht cool ist, einfach nur ein teures Fahrrad zu haben, sondern dass es cool ist, inklusiv zu denken und das für jeden irgendwie möglich zu machen oder irgendwie vielleicht nochmal selber einfach generell reflektiert darüber, mit welchem Equipment da jetzt wirklich am Start ist und wie gut es einem jetzt schlussendlich geht.
Vielleicht ist es ja auch relativ einfach und man kann inzwischen sagen, dass diese Veranstaltungen, also Atlas Mountain Race beispielhaft, aber andere auch, so groß geworden sind und so eine Reichweite generieren, dass man damit eben Geld verdienen kann und dass eben dann Leute entsprechend mit Reichweite unterstützt werden, weil sich das am Ende für Marken, die entsprechende Produkte herstellen, eben auszahlt. Vielleicht ist es ja einfach so simpel, wie es in anderen Bereichen auch ist. Und vielleicht kommt diese leichte Dissonanz daher, dass man, naja, eher in sehr romantischen Bildern sehr emotional darüber spricht, über das, was natürlich auch am Ende ein Geschäft ist.
Ja, also ganz klar, darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Es entwickelt sich schon auch, also wie du schon sagst, insgesamt, das Ultracycling entwickelt sich sehr professionell und ich kann natürlich gut verstehen, dass für Marken das sehr attraktiv ist, solche Projekte zu unterstützen. Und gleichzeitig hat man irgendwie den Vergleich auch zum Beispiel beim Trailrunning. Da hat man ja, glaube ich, diese UTMB, also quasi so ein Unternehmen, was diese ganzen Läufe aufkauft und dann aber hohe Startgebühren macht und dass es halt auch wirklich gar nicht inklusiv ist. Und klar kann ich das verstehen als Organisator, dass man irgendwie schon irgendwie vielleicht das Interesse hat, irgendwie, also ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt, weil natürlich, wenn das Rennen irgendwie populärer wird, dann kann man sich natürlich auch erlauben, eine höhere Startgebühr zu fordern, weil man weiß, dass die dass da vielleicht mehr Geld im Spiel ist und Leute bereit sind da, oder dass man auf jeden Fall die Teilnehmer auf jeden Fall zusammenbekommt. Ich glaube, dieses Jahr gab es auch schon 600 Bewerbungen auf nicht mal 300 Plätze. Da kann man quasi die Bedingungen, also da kann der Veranstalter ja die Bedingungen setzen.
Du bist selbst ja auch von zwei Firmen unterstützt. Das kommt bei dir regelmäßig vor. Willst du mit mir darüber reden, was das beinhaltet? Also wie es dazu gekommen ist, dass diese Firmen dich unterstützen und was es bedeutet? Gibt es da irgendwelche Absprachen? Wird von dir eine bestimmte Posting-Frequenz verlangt? Oder wissen die einfach, okay, wenn wir bei Carlotta am Rad sind, dann sind wir sowieso sichtbar, weil Carlotta halt aktiv und sichtbar ist?
Ja, also da gibt es eigentlich keine Bedingungen. Ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Support von Brands und Sponsoring, weil ich selber kein Geld bekomme. Also ich habe diese Produkte, für die ich total dankbar bin. Und jetzt in erster Linie sind es jetzt Son Nabendynamo. Also einfach quasi, ich habe davor dort gearbeitet für 4 Monate und war auch quasi schon davor mit dem im Austausch. Und die haben mich auch schon seit Minute 1 eigentlich unterstützt, weil ich deren Produkt, die kommen aus Tübingen und ich komme auch aus Tübingen und ich durfte von Anfang an schon deren Produkt, ich war quasi Produkttesterin. Ja, also ich habe eben Son Nabendynamo unterstützt mich mit ihren Produkten und ich bin sehr dankbar, weil ich persönlich finde die Produkte total gut. Habe selber dort gearbeitet und als Mitarbeiter kriegt man eben auch dieses Setup. Also jeder Mitarbeiter kriegt ein Ladelux und ein Dynamo und hat quasi diese ganze Beleuchtung, also so ein Beleuchtungssystem. Und ich bin einfach total dankbar für deren Arbeit, weil die haben mich jetzt auch quasi unterstützt. Mir ist so ein Teil jetzt hier abgebrochen auf Taiwan und die haben jetzt direkt Ersatzteile und sogar einen Ersatz Dynamo geschickt. Und ich bin sehr dankbar, eben diesen Service von denen zu haben. Und genau, über Son Nabendynamo, nachdem ich dann 2024 das Transcontinental Race gefahren bin und das dann auch so erfolgreich zu Ende gebracht haben, dachte sich halt Son, die schreiben jetzt einen Artikel über mich auf ihrer Website. Und dann war ein Mitarbeiter im Austausch mit Velotraum, die eben auch mit Son zusammenarbeiten. Und die haben halt nach Leuten gesucht, die irgendwie ihr Fahrrad repräsentieren. Und da war ich auch, also das kam ja auch mit der Zeit, also die haben mich schon quasi eher, habe ich das Gefühl, eher mich als Person, als weniger, ich sag mal, die Marke, die, also ich will nicht sagen Marke, aber eher so dieses Marketing, was dahinter steckt. Also mich als Person und meine Geschichte und nicht in erster Linie mich wegen meiner Reichweite. Weil sie meine Projekte unterstützen wollten. Und da ist eben Foo Goods, der Flo, der ist so Custom-Made Bike Bag Maker und der hat eben auch mit Velotron zusammengearbeitet und hat eben auch von meiner Story gehört und dachte sich, das wäre ganz cool, mich da zu unterstützen und der hat mir quasi meine Taschen genäht. Und ich bin aber auch dankbar zum Beispiel, dass ich nicht finanziell von denen abhängig bin, weil einerseits so dieses, ich habe diese so Produkte, hinter denen ich wirklich stehe, die ich wirklich gut finde und aber auch nicht den Druck, damit jetzt irgendwas abzuliefern, Und ich bin, ja, wie gesagt, sehr dankbar. Und jetzt zum Beispiel beim Silk Road hat mich dann noch Albion unterstützt und da habe ich noch ein bisschen Verpflegung bekommen und auch tatsächlich noch ein Fahrrad von Canyon, was auch echt, wo ich sehr super dankbar bin, dass sie mir einfach mal ja, ein Fahrrad locker gemacht haben und ich dann das Silk Road damit fahren konnte, weil es da schon echt für mich eine große Rolle gespielt hat, ob man irgendwie ein Fahrrad hat, was eine Federgabel hat, einfach weil das Rennen so viel länger ist. Und zusätzlich war das Fahrrad halt einfach nochmal leichter. Und ja, wie gesagt, also ich habe eben so dieses Gefühl von wegen, es ist nochmal ein großer Unterschied, ob man eben Geld dafür bekommt oder halt nicht.
Ja, das ist es sicher, ne? Aber du bist ja jemand mit schon einer größeren Reichweite und du merkst es ja sicher auch, dass Interesse an dem besteht, was du machst. Also sei es in regelmäßigen Postings und Antworten darauf oder dann melden sich Podcaster bei dir und sagen, ach Mensch, das ist ja interessant, lass doch mal darüber sprechen. Also diese Reichweite hast du ja schon und du hast auch darüber geschrieben, dass du darüber nachdenkst, sowas wie eine Plattform zu gründen oder zumindest darüber nachdenkst, wie es wäre, eine Plattform zu gründen, mit der man sich nochmal anders unterstützen könnte in diesem Bereich Ultracycling. Was hast du da vor Augen? An welcher Stelle bist du da?
Also konkret ist es halt so, jetzt irgendeine einfach, ist es eigentlich so zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eine Plattform für die Vernetzung, wo vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit es schon so im Sinne gibt, aber ich habe jetzt tatsächlich, haben sich ein paar ITler bei mir gemeldet, die dann quasi eine App entwickeln oder der Plan ist irgendwie so eine App zu entwickeln, so ein bisschen eBay kleiner zeigen, dass man irgendwie schaut, dass man sich untereinander vernetzen kann und sagt, hey, ich will jetzt gerne das und das machen und ich suche das und das an Equipment. Und dass man dann quasi irgendwie das schafft, dass man Leute in der Nähe oder, keine Ahnung, deutschlandweit, jetzt vielleicht erstmal auf Deutschland bezogen, findet, die einen eventuell dabei unterstützen, sei es Privatpersonen, die eben das alte Material irgendwie weitergeben oder Material, das sie nicht nutzen, oder halt Marken. Und natürlich haben Marken irgendwie, die brauchen ja irgendwie ein Interesse, warum sie Personen unterstützen. Also da steckt ja halt eben wirtschaftliches Interesse dahinter, auch wenn die Marken nett sind, die müssen natürlich schon auch schauen, wie sie wirtschaften. Und da war mein irgendwie in meinem Kopf, dass man irgendwie einen Instagram-Account macht und da eine Instagram-Community aufbaut und ich natürlich diese quasi versuche, diese Instagram-Community irgendwie so zu unterstützen und aufzubauen und dass man auf dieser Instagram-Community die Geschichten, also das, was ich eben vorhin erzählt habe, von wegen, dass man eben diese Geschichten erzählt von jeder, von allen Menschen und insbesondere von unterrepräsentierten Gruppen. Genau, und dass man halt dadurch halt eine Aufmerksamkeit schafft und diese Aufmerksamkeit ist dann attraktiv für Marken macht, dann das Gesamte zu unterstützen.
Klingt nach einem spannenden Konzept, so ein bisschen auch nach Bündelung, ne? Also so einzelne Leute zusammenfassen und zu sagen, hier, wir sind dann alle dort zu sehen und das also quasi, wenn ich dich richtig verstehe, potenzielle Firmen, die das unterstützen, nicht einzelne Personen unterstützen, die da quasi sich zu einer Marke entwickeln, sondern einfach sagen, diese Gemeinschaft unterstützen wir jetzt, zu der dann verschiedene Menschen gehören. Ist das so, geht es in die Richtung?
Ja, quasi. Also ich meine, es ist erstmal quasi so ein bisschen meine Vision. Und klar muss man schauen, was dann wie konkret umsetzbar ist. Aber ich würde ich schon so in dem Sinne unterstützen, was du gesagt hast. Also bist schon quasi damit gemeint. Also mir ist halt irgendwie auch wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel unterstützt wird, dann hält man ja, also es ist ja nicht umsonst. Ich halte ja schon meinen Kopf dafür hin. Ich stehe ja hinter den Marken. Aber also man zahlt ja auch in Anführungsstrichen was dafür. Es ist ja nicht for free, so ein Support. Und mir ist aber auch wichtig, dass wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich will ein Rennen fahren, aber ich will jetzt nicht meinen Kopf für diese Marke hinhalten, dass man eben durch diese Plattform halt auch nicht vielleicht, ist auch einerseits vielleicht Geschichten erzählt von Leuten, die das für dieses okay ist, die hinter diesen Marken stehen. Aber das andere ist aber auch, dass man eben auch Leuten die Möglichkeit gibt, die das halt nicht machen wollen.
Ja, wenn du sagst, man zahlt dafür, das hast du eben gesagt in deiner Antwort, nur für mich zum Verständnis. Bedeutet das, dass man quasi einen reduzierten Preis bezahlt für ein Produkt? Also man kriegt es günstiger und repräsentiert es dann auf irgendeine Art und Weise unterwegs? Oder denkst du noch an was anderes, an einen Preis, der vielleicht nicht in Geld zu beziffern ist?
Sowohl als auch. Also man muss ja irgendwie schauen, was ist schlussendlich in der Realität umsetzbar. Und ich meine, Das ist natürlich auch abhängig von den Marken, je nachdem, was für einen großen, wie groß der Mehrwert für die ist. Mein Interesse ist natürlich schon, irgendwie das für die Menschen so günstig wie möglich zu, also halt es wirklich einfach inklusiv zu denken und so einfach eine Plattform für dieses Geben und Nehmen zu schaffen. Man gibt irgendwie das, was man kann und nimmt sich das, was man braucht und das irgendwie nachhaltig zu verpacken. Und klar wäre das dann vielleicht auch eine Option, das mit Marken zu verbinden, dass man dann sagt, man kriegt dann irgendwie, oder dass man da irgendwie so, wie, ich will jetzt nicht sagen Rabattcode, weil es klingt so Instagram Instagram-Werbung-like, aber dass man halt irgendwie schon schafft, dass man irgendwie attraktive Angebote für eben Menschen schafft, die sich jetzt zum Beispiel nicht die, keine Ahnung, super neueste Arschrakete, oder ich meine, es braucht ja eben auch nicht unbedingt diese super neueste Arschrakete, aber schlussendlich, oder für, keine Ahnung, für so zum Beispiel so einen Packsack, man kann ja allein mit dem Packsack schon super viel machen. Man kann sich mit einem Packsack alleine so einen kleinen, ja, also ich glaube, wir alle kennen diese Packsäcke, die so wasserdicht sind und oben dann mit so einer Schnalle zugehen und dann so aufrollt und dann ja so zumacht. Daraus kann man sich, ich habe sowas auch schon direkt als Arschrakete genutzt. Ich meine, so ein Packsack, der kostet ein paar Euro. Das geht alles. Da braucht man jetzt nicht so die Marken, aber ich finde es halt irgendwie auch cool, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, auch mit coolen Brands rumzufahren.
Was mir gerade ausfällt noch, wo du davon erzählst, Instagram scheint schon ein wirklich wichtiges Thema zu sein. Ne? Also wir hatten es vorhin bei dem FOMO-Punkt, dass du gesagt hast, du hast auf Instagram gesehen, wie die Leute unterwegs sind. Du hast eben gesagt, so das klingt so Instagram-like. Ist mein Eindruck richtig? Würdest du das bestätigen, dass schon diese ganze Bubble, wie du sie nennst, dieses Ultracycling auch viel über diese Plattform stattfindet mit allen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind?
Ja, total. Also das ist schlussendlich ist Instagram die Plattform, bei der ich in Kontakt mit den Menschen bin, was halt irgendwie natürlich, wie du schon sagst, irgendwie was deine Vor- und Nachteile bringt. Aber es ist halt auch mega cool, weil es halt zum Beispiel eben die Kontakte, also ich bleibe irgendwie so in Kontakt mit den Leuten. Also zum Beispiel, es gibt Leute aus, keine Ahnung, Amerika oder Australien oder wo auch immer her, die ich bei Rennen kennengelernt habe und die ich eventuell im Leben so an sich nicht wiedersehe, aber schon irgendwie auf meiner Liste ist, okay, wenn ich jetzt da und da vorbeifahre, dann könnte ich ja die und die mal anhauen. Und so habe ich halt irgendwie so konkret die Kontakte. Und man kriegt noch so ein bisschen was von den anderen Rennen mit. Aber ja, im Prinzip ist eigentlich Instagram auch die Plattform, wo ich persönlich am meisten Recherche, sage ich mal, betreibe. Klar gibt es da noch so verschiedene Webseiten, irgendwie Dogwatcher. Und dann gibt es irgendwie bei bikepacking.com werden ja zum Teil auch diese Setups gepostet. Aber die Beiträge werden ja wiederum auch auf Instagram geteilt. Und ja, also ich würde schon sagen, dass der Fokus der Szene definitiv auf Instagram stattfindet.
Ja, und auch ich habe von deinen Gedanken zu den Themen, über die wir hier gesprochen haben, auch auf Instagram mitbekommen. Für Leute, die in diesem Podcast vielleicht das erste Gespräch mit dir nicht gehört haben oder die überhaupt von einer ganz anderen Richtung dazukommen und die sich jetzt vielleicht fragen, die reden hier über Ausstattung und Kosten von sowas und die Carlotta, mit der Gerolf da spricht, die ist aber auch schon so lange unterwegs von Marokko bis jetzt nach Taiwan. Willst du nochmal kurz sagen, wie du deine Reise so für dich organisierst, finanzierst? Arbeitest du unterwegs? Sind das Ersparnisse? Lebst du low-budget-mäßig? Wie machst du das?
Also ja, ich habe schon eigentlich relativ früh angefangen mit Arbeiten. Ich habe schon mit 16 angefangen. Eigentlich habe dann ja auf dem Winter Weihnachtsbäume verkaufen. Ich war eigentlich schon immer so ein bisschen, ich habe immer schon jugendwortsprachlich so reingehasselt, immer quasi Gas gegeben, weil ich irgendwie auch so das Gefühl cool fand, selber Geld zu verdienen und da unabhängig und frei zu sein und einfach dieses Gefühl, eigenständig zu sein und nicht von meinen Eltern abhängig zu sein. Genau, und ich habe mit 16 eben angefangen, im Winter Weihnachtsbäume zu verkaufen und habe dann angefangen, jeden Samstag quasi auf dem Wochenmarkt Obst und Gemüse zu verkaufen, habe mir quasi dann schon so ein bisschen was erspart und ab und zu vielleicht mal Geburtstagsgeld von Oma und Opa bekommen. Und dann habe ich aber nochmal konkret, nachdem ich 2024, war ich im Sommer unterwegs, bin dann im Herbst nach Hause gekommen und da habe ich halt konkret 4 Monate im Prinzip Vollzeit oder eigentlich Vollzeit plus gearbeitet. Es waren dann so, ja, bis so ungefähr 50 Stunden die Woche oder halt 40 Stunden unter der Woche und dann halt noch Wochenende. habe unter der Woche bei Son gearbeitet und dann das Ganze noch im Winter, weil Weihnachten dann mit Weihnachtsbaumverkauf kombiniert. Und das war schon sehr intensiv, aber der Gedanke war einfach, jetzt, da ich zu Hause bin, so viel Geld wie möglich zu verdienen, damit ich so lang wie möglich weg sein kann. Und genau, und ich bin natürlich, also wenn man irgendwie selber das Geld erarbeitet, hat man natürlich auch ein Gefühl für das Geld und irgendwie schaut auch darauf, dass man es vielleicht nicht einfach unsinnig ausgibt. Und zum Beispiel, als ich nach Marokko gefahren bin, war es halt krass, weil ich halt eigentlich fast jede Nacht, dadurch, dass ich halt in Westeuropa bin, einen Host hatte, den ich über Warm Showers, das ist quasi so eine Hosting-Plattform, gefunden habe. Und die haben mir dann halt eben Frühstück gegeben, Abendessen gegeben oder erst Abendessen gegeben. Ich bin angekommen, Abendessen, Übernachtung, Dusche, habe ich halt alles da vor Ort umsonst bekommen und dann halt am nächsten Morgen Frühstück. Und dann musste ich mir im Prinzip nur noch Mittagessen kaufen. Und also klar, ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich dann von Velotraum das Fahrrad bekommen habe, mir selber dann auch spontan irgendwie so diese Taschen genäht und habe noch mal ein bisschen mir einen Biwaksack zum Beispiel gekauft. Also hatte auch schon ein paar Ausgaben, aber habe ich natürlich geschaut, okay, was brauche ich wirklich? Und dann schlussendlich hatte ich zum Teil auch Tage, als ich dann eben nach Marokko gefahren bin, wo ich wirklich gar nichts ausgegeben habe, weil mir meine Hosts ein Lunchpaket gemacht hatten. Das war echt so nett. Und am Ende des Tages war es dann irgendwie günstig. Es ist, glaube ich, günstiger, als man denkt, so zu leben. Wenn man halt jetzt zum Beispiel insbesondere in Westeuropa nicht in Hotels übernachtet, was ich halt eigentlich nie gemacht habe. Und wenn man dann halt entweder draußen übernachtet oder bei einem Host, und ich habe quasi so eine Mischung gemacht, was für mich halt sehr gut funktioniert hat. Und klar, es ist nochmal sehr individuell, auch aufs Land bezogen. Genau, als ich dann nach Marokko wieder zurück bin, also Europa, gibt man schon tendenziell eher ein bisschen mehr Geld aus, einfach primär für Essen. Aber zum Beispiel in der Türkei war es auch ähnlich, weil die Leute halt einfach super gastfreundlich sind. Und ich war da auf einer sehr ländlichen Gegend unterwegs und die Leute waren total gar nicht gewohnt, so Leute wie mich zu sehen, so auf so, und kommt da so ein Mädchen an auf dem Fahrrad, die sind natürlich schon auch sehr, also ja, sehr vom Islam geprägt, aber auch halt einfach durch ihre Religion sind die halt total, haben sie ihre Werte von wegen Gastfreundschaft und sind total, so laden ein und es ist wirklich, also man, so zum Beispiel, ich bin jetzt auch, also ich habe unterwegs jetzt nicht so große Kosten, hohe Kosten. Es war dann auch irgendwie wieder krass, als ich das Silk Road, dann beim Silk Road war am Start und dann realisiert habe, oh, vielleicht brauche ich mal irgendwie, muss ich eine neue Kette kaufen und neue Kassette oder so. Und dann war ich so, oh, okay, das ist ja auf einmal ganz schön teuer, ganz schön viel Geld für so ein, ich sag mal, kleines Produkt. Mit dem Geld kann ich jetzt eine Woche unterwegs sein. Und ich hatte dann das Glück, dass Velotraum mir dann Material Leuten mitgegeben hat nach Kirgisistan und ich dann quasi in Kirgisistan alles nochmal neue Kassette, neue Mäntel, also ich quasi für mein Fahrrad an sich keine Ausgaben hatte. Ja, ich habe mir dann nochmal ein Zelt gekauft, das war ein bisschen teuer, das hat ein bisschen wehgetan, aber schlussendlich in China ist auch eigentlich super günstig. Da kriegt man auch ganz schnell Hostels für einfach, ich glaube, mein günstiges war halt irgendwie 3,50 € oder so. Also ich glaube, das unterschätzt man jetzt. Also ich meine, in Deutschland ist natürlich auch gerade Inflation und ich war auch dann in Hongkong und dann habe ich natürlich auch irgendwie wieder westliche Produkte gesehen mit westlichen Preisen. Und da war ich so, oh, ich hatte zwar jetzt mega Bock, ich habe das Produkt total vermisst, aber ich kaufe mir jetzt das nicht, weil ich finde, es ist nicht, also ich kann für dieses Geld viel mehr machen, als einfach dieses Produkt zu kaufen. Und ich finde es halt zum Beispiel auch krass, weil ich jetzt bisher, ich habe einmal nur ein Visum für Laos gebraucht, was $40, also habe ich quasi an die Grenze geholt. Also zum Beispiel für ein Visum habe ich kein Geld ausgegeben. Und ich habe zum Beispiel durch China mit dem Zug gefahren. Ich habe für einen Zug von irgendwie, ich weiß gar nicht, ich bin 1,5 Tage Zug gefahren. Das waren irgendwie, ich glaube, so 2.000-3.000 Kilometer. Ich habe dafür 30 € gezahlt. Also es sind schon nochmal ganz andere Verhältnisse einfach. Und natürlich bin ich auch total privilegiert, aus so einem Land wie Deutschland zu kommen, wo ich halt mein gutes Geld verdient habe. Und das schlussendlich jetzt so in der Art und Weise ausgeben kann. Weil jetzt zum Beispiel in den Ländern einfach auch der Mindestlohn. Natürlich gibt es auch Leute, die dann irgendwie die Konsequenzen dafür tragen, die halt irgendwie für wenig Geld viel arbeiten. Und ja, wie gesagt, also es ist natürlich einfach dieses große Privileg, was man hat, wenn man aus Ländern wie beispielsweise Deutschland ausreist. Und eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, noch zu erwähnen, ich habe natürlich einfach auch diese Sicherheit, ich habe eine Familie, die da auch bereit ist, mich finanziell zu unterstützen, wenn ich es nötig hätte. Also zum Beispiel meine Oma ist auch immer so, oh, du bist jetzt mit der Fähre da gefahren, die war doch bestimmt voll teuer, brauchst du nicht noch Unterstützung? Wir haben dir da eine kleine Unterstützung überwiesen, auch wenn ich jetzt quasi eigentlich aktuell genug Geld auf dem Konto so an sich habe. Aber es ist natürlich, also man darf das nicht vergessen, dass es natürlich auch eine Sicherheit ist. Oder beispielsweise, meine Eltern haben mich jetzt auch gerade unterstützt, einfach auch mit der Organisation von Überweisungen, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit meiner Bankkarte. Und man darf das nicht vergessen. Das ist natürlich immer schnell hingesagt, von wegen so, ja, es ist total günstig und so. Aber ich habe einfach auch so diese finanzielle Sicherheit einfach auch durch meine Eltern und bin total dankbar dafür. Und habe natürlich das Bedürfnis, das meine Reise größtmöglichst selber zu finanzieren. Aber es ist halt immer noch im Hintergrund. Und das ist einfach, gibt mir nochmal aber Sicherheit und ist natürlich auch ein großes Privileg.
Carlotta, ich habe noch zwei Fragen an dich. Und zwar würde ich als erstes gern von dir wissen, du hast erzählt davon, dass du Weihnachtsbäume verkauft hast, in Tübingen gearbeitet hast, auch an anderer Stelle, und dass du weg wolltest. Du scheinst es gemacht zu haben mit dem Ziel, diese große Reise anzutreten. Und ich würde gern von dir wissen, ob du das, ob sich das vielleicht sogar in einem Satz zusammenfassen lässt, was dich da so gezogen hat. Also was ist dieses große Faszinosum so einer Reise, wo du dann monatelang dich in ganz viel Arbeit, mit ganz viel Arbeit finanziell drauf vorbereitet hast?
Es ist jetzt, glaube ich, schwierig, das in einem Wort zusammenzufassen, weil ich das so ein bisschen...
Es können auch 3 oder 5 sein.
Es hatte so ein bisschen verschiedene Motivationshintergründe. Also mein Gedanke war halt schon in erster Linie einfach Geld zu verdienen, jetzt nicht unbedingt einen Trip, sondern einfach meine, oder für die Reise, sondern einfach die Zeit zu nutzen, effektiv zu nutzen, wo ich jetzt im Winter, wo es super kalt ist. Und ich hatte, muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Reise an sich, ich wusste nicht, wie weit ich komme. Ich hatte erstmal geplant, okay, ich fahre jetzt erstmal Stück für Stück nach Marokko und es ist einfach gut, diese Freiheit zu haben, da finanziell eben einfach im Hinterkopf zu haben, okay, ich habe das Geld, ich kann da auch weiterfahren. Ja, mir ist halt einfach wichtig, so diese Freiheit bedeutet für mich einerseits so ganz viel unabhängig zu sein, unabhängig finanziell von anderen Menschen, unabhängig von dem Zug, der zu spät kommt, deshalb bin ich gerne mit dem Fahrrad unterwegs. Und so, wenn ich jetzt quasi einfach diese Motivation habe, frei zu sein oder ja, so meine Freiheit so in der Art und Weise zu praktizieren, dann gehört es für mich einfach dazu, einfach finanziell.
Finde ich eine tolle Umschreibung. Und dann würde ich gerne als Letztes von dir wissen, wie geht's weiter? Jetzt bist du in Taiwan. Was kommt als Nächstes? Weißt du das schon?
Ja, also ich wollte ja eigentlich schon vor längerem nach Vietnam. Und das steht jetzt auf meiner Liste. Also ich fahre jetzt ein paar Tage mit der Fähre nach China. Von dort aus geht es dann mit dem Zug zurück nach Kunming, wo ich jetzt quasi dann schon das dritte Mal dann bin. Und von da aus fahre ich dann mit dem Fahrrad nach Süden, nach Vietnam rein. Mal schauen, wie weit ich komme. Thailand, Laos, Kambodscha, vielleicht Malaysia, Singapur, je nachdem, wie weit ich komme. Genau, aber da steht natürlich auch im Raum, dass mir schon ein Bedürfnis ist, meine Familie auch wieder zu sehen, weil ich die ja einfach lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, nach Familie und Freunde in Deutschland vor allem in erster Linie wieder zu sehen und ich dann auch schlussendlich viele Events oder Anfragen von Events bekommen habe oder einfach auch Lust habe, quasi in Europa wieder an Events teilzunehmen, die mit Fahrradfahren zu tun haben. Und ja, für mich ist halt irgendwie auch, ich werde jetzt zurückfliegen wahrscheinlich, also je nachdem von wo aus, sei es von Kuala Lumpur oder Bangkok, genau, Ende April geht es dann für mich zurück und bis dahin weiß ich noch nicht, gehe ich so Stück für Stück, mal schauen, vielleicht bleibe ich auch nicht, also ich habe jetzt noch eben noch ein paar Treffen mit Freunden morgen und übermorgen, vielleicht kommt aber dann noch eine andere Person und sagt dann, ey, können wir uns übermorgen treffen und dann bleibe ich vielleicht doch noch ein bisschen länger hier in Taiwan, also es ist alles sehr spontan. Ja, genau. Aber fest steht, dass ich Ende April wieder zurück in Deutschland bin. Und dann sind verschiedene Events geplant. Unter anderem hatte ich irgendwie nochmal Lust auf so ein Offroad-Rennen. Habe mich zum Beispiel zum Transbalkan Race angemeldet. Und habe dann noch so ein paar andere Events, die dann im Sommer auf mich zukommen. Und dann mal schauen. Ich bin so ein bisschen Trust the Process. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Also eigentlich habe ich schon auch in mir das Bedürfnis nach irgendwie Weiterbildung, im intellektuellen Sinne. Ich bin eigentlich so viel mehr als nur eine Fahrradfahrerin und eine Reisende. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, einerseits so diese kreative Ader, dass ich irgendwie schon Bock habe. Ich habe auch so dieses Träumchen von einem kleinen Laden, wo dann alle vorbeikommen und ich ihren Fahrradtaschen nähe. Oder zum Beispiel, oder halt nochmal wirklich, ich bin total interessiert an Wissenschaft. Also einfach nochmal Biologie zu studieren oder Produktdesign zu studieren oder einfach nochmal mich intellektuell da weiterzubilden und vielleicht zur Uni zu gehen und vielleicht mache ich aber auch eine Ausbildung als Fahrradmechanikerin, wer weiß.
Wenn du Ende April zurückkommen wirst nach Deutschland, wie lang wirst du dann unterwegs gewesen sein insgesamt, die Reise?
Ein Jahr und 4 Monate.
Wunderbar. Carlotta Schumacher ist auf einer Reise, die 1 Jahr und 4 Monate wahrscheinlich dauern wird. Da hat sie verschiedene Ultracycling-Events mitgenommen, sich viel dazu Gedanken gemacht. Sie teilt nicht nur schöne Momente, wobei sie das sehr mit Inbrunst schöne Momente teilt, aber sie teilt auch nachdenkliche Punkte. Und Carlotta, ich finde es toll, dass man mit dir über all diese Sachen sprechen kann, dass bei dir sowohl dieser Freiheitsdrang und diese Freude und dieser in manchen Augen vielleicht unkonventionelle Ansatz, den du hast, dass der so gut rüberkommt, als auch, dass man über Sachen sprechen kann, die auf der Hand liegen, aber vielleicht nicht überall angesprochen werden. Das ist prima, dass es geht. Und bisher haben wir es immer geschafft, mit der Technik auch klar zu kommen. Deswegen sage ich dir auf jeden Fall vielen Dank und vor allen Dingen noch viel Spaß.
Ja, vielen lieben Dank, hat mich gefreut. Und vor allem, dass es uns auch mit der Technik geklappt hat, dass wir es hinbekommen haben. Das ist ein großes Erfolgserlebnis.
Wie immer lasse ich das Gespräch noch ein bisschen sacken und freue mich aber erstmal darüber, dass Carlotta so offen über die Dinge spricht, die es aus ihrer Sicht zu sagen gibt. Und ich selbst bin gespannt, in welche Richtung sich Events wie das Atlas Mountain Race entwickeln. Wenn dieser Podcast den großartigen Bildern und Berichten von dort hier und da noch einen weiteren Gedanken sowie die von Carlotta hinzufügen kann, dann freut mich das. Und was eure Gedanken dazu sind, könnt ihr uns gern mitteilen per Mail an antritt@detektor.fm, auf Instagram und Mastodon. Und ihr könnt natürlich auch gern auf den Podcast-Plattformen, wo das möglich ist, einfach unter den Folgen oder generell den Podcast kommentieren. Auf Spotify entwickelt sich da immer mehr Austausch und Christian hat es beim letzten Mal schon gesagt, wenn euch gefällt, was wir tun, gebt uns gerne eine gute Bewertung auf den Plattformen und empfehlt uns weiter. Auf Spotify gibt es übrigens auch eine Playlist mit allen Songs, die in diesem Podcast laufen und ich habe mich gerade noch nicht entscheiden können, was in dieser Ausgabe läuft, denn ich bin spätestens durch den Antritt auch ein nebenberuflicher Musiksammler und manchmal liegen gleich mehrere Songs im Korb. Sicher ist, der Song ist wie immer von Hand ausgesucht und es ist auch sicher, dass die nächste Antrittfolge am 27. Februar erscheint. Ich wünsche euch bis dahin gute Fahrt und ich sage ciao, wir hören uns. I'm cocky, but you're not dressed like a killer and talk with my chin up. I don't mean to be rude, but it's me not to wait for my minute to fuck the machine up. I'm just sitting here smoking a cigar, my index finger is tickling the trigger. I'ma put the whole world on a spinner and pour like a hot sauce all over your pizza. What do you mean? What do you do? Pop the pee, pop the poo. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean? What do you say? Top of the day. Cliche, give it away, give it away. Another bar, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. Baddest, the meanest and greatest, you be manifesting a play with the A-list. The bet in the battle, the east in the vandal, the illest, the sickest, the threatened, the devil. The shit that I'm talking, the image of damage, I'm blaming the band and I'm bending the band and I'm better and better in that fucking language. I'm stopping the shop, I'm a whole other package. And every trick I catch, I dedicate to all the who thought I would be nobody or somebody like. And I'm popping champagne cause it's bubbles in the light. Be careful not to shake me up, I'm warning ya. What do you mean? What do you do? Pop of the pee, pop of the poo. Give me the pill, give me the boot, give me the loot, give me the loot. What do you mean? What do you say? Top of the day, not cliche, give it away.
car, take it away. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding. You don't wanna see me bubbling. You don't wanna see me bubbling. And I'm on it, I'm on it, I'm on it, yeah. Shake me up and I'll be exploding.
Explore.